herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Auslaufen-Podcast. Heute mit mir, Maximilian Torwart, und zurück aus den US of A, Hannah Klein.
Hi.
Ja, wir sind heute mal wieder zu zweit und selbst das wäre fast gescheitert. Brüssel 1, Max 0. Noch nicht mal zwingend aufs Rennen bezogen. Aber ich bin froh, dass es heute wieder ein bisschen besser geht und wir hier für euch was aufnehmen können.
Warum ist denn Brüssel 1, Max 0?
Ja, ich habe mir gestern die Seele aus dem Leib gekotzt. Irgendwie komplett Magen-Darm gestern gehabt. Weiß auch nicht so richtig, woher es kommt. Ich habe so ein bisschen eine Theorie, weil wir schon vor Ort in Brüssel oft das Fleisch echt schwierig durchgekocht gefunden haben. Also wir hatten da echt so auch zwei, drei Fleischstücke, die wir einfach nicht gegessen haben und zurückgelegt haben, weil es einfach noch so roh war.
War das Buffet-Essen oder wart ihr da
auch? Es war Buffet-Essen. Okay. Nee, es war Buffet-Essen im Hotel halt. Und bei der Massenware ist dann immer so ein bisschen grenzwertig. Andererseits ging es am Montag halt noch gut. Uns hat es halt echt Dienstag einfach reingekickt. Ich habe schon morgens bei meinem Athletiktrainer gemerkt, so boah, irgendwie fühle ich mich nicht so hundertprozentig.
Ach krass, du hast montags morgens sogar noch schon Athletiktraining gemacht.
Dienstag.
Aber
und dann ab gestern Mittag war echt nicht geil. Auch ein bisschen Schüttelfrost und geschwitzt und habe jetzt auch irgendwie so 11 Stunden geschlafen oder so. Aber ich glaube, dass es jetzt eher nur hoffentlich so ein Eintagesding war und jetzt heute wieder zu Kräfte kommen muss und dann morgen auch schon wieder ganz okay ist.
Okay. Oh. Ich hoffe, dass das jetzt nicht das Fazit bleibt deiner EM, sondern dass du auch was Positives mitnehmen konntest. Wie empfandest du es denn? Ich glaube, du warst nicht so ganz happy mit deiner Leistung. So hatte ich das zumindest das Gefühl, als wir am Montagabend miteinander geredet hatten. Hast dir ein bisschen mehr erhofft, glaube ich. Aber ja, gib mal ein bisschen Rückmeldung.
Ja, ich glaube, von der Leistung her ist es ein 1-1 mit Brüssel und mir. ja, also ist immer ganz schwierig zu sagen, auch beim Crosslauf. Ich kann es immer ganz schwierig einschätzen. Ich kann auch immer ganz schwierig einschätzen, ob mir so eine Strecke liegt oder nicht liegt. Ich sage gerade allen die Fragen so, dass es solide war. Also es war bei weitem nicht schlecht. Ich glaube, Top 40 ist okay. War jetzt aber auch nicht irgendwie die positive Überraschung nach vorne. Und klar, wenn du dann fürs Team läufst, muss ja auch irgendwie der Anspruch sein, da Richtung Top 30, Top 25 zumindest zu laufen. Klar geht's nicht immer, klar waren wir jetzt mit dem Team auch ein bisschen gebeutelt, dass Markus halt gar nicht erst starten konnte und dass Philmon auch ja einfach so angeschlagen war, dass er zwar gelaufen ist, aber bei weitem nicht auf seiner normalen Leistungsfähigkeit war. Ja, deswegen ist es einfach irgendwie so ein Rennen, was okay ist. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ich es nicht hundertprozentig irgendwie ausbelasten konnte auf so eine Art und Weise, was halt immer so ein bisschen frustrierend dann ist. Ich hatte allerdings auch schon echt so ein bisschen ungutes Gefühl im Bauch am Sonntag. Weiß ich jetzt nicht, ob das schon irgendwie zusammenhängt oder nicht, weil wie gesagt, dann ist eigentlich ein bisschen komisch, dass der Montag so okay war. Aber ja, war auf jeden Fall ein hartes Rennen. Die Matschpassagen konnte man, glaube ich, gut sehen, dass es da hart war durchzulaufen. Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass ich durch den Matsch ganz gut durchgekommen bin, immer. Also da hat man gemerkt, dass ich da recht leichtfüßig auch eigentlich immer wieder ein bisschen Distanz gut gemacht habe. Aber irgendwie war ich dann immer nach der Matschpassage so durch, dass ich halt dann auf der Ebene, wo du eigentlich okay laufen konntest, dass ich da nicht irgendwie so ganz weiter Druck machen konnte.
Wahrscheinlich hat sich das dann auch in deinem Gefühl wieder gespiegelt, dass die Matschpassage vielleicht einigermaßen gut ging, aber dann in den geraden Stücken, wo du sagst, da habe ich das Gefühl, da hätte ich mich gerne mehr ausbelastet, dass du da wahrscheinlich schon wieder muskulär zu müde warst von den Matschpassagen. Wie war es denn im Vergleich zu der DM? War es schlimmer oder besser?
Also Ich glaube, das DLV-Team hat da unterschiedliche Ansichten.
Ich glaube, Eva hat gesagt, so, ey, es war das schlimmste Rennen, was es gab, glaube ich. Also ich glaube, sie fand es eine Stufe heftiger. Von Aaron weiß ich, dass der es besser fand.
Ja, also ich glaube, was halt in Perl anders war, obwohl wir da auch Matsch hatten, war halt, dass in Perl viel mehr so enge kleine Kurven halt waren. Diese ganz kurzen, giftigen Anstiege waren in Perl mit drin. Und das hast du jetzt alles natürlich in Brüssel nicht, ne? Also in Brüssel war das alles an sich vom Gelände her jetzt einfach zu laufen. Klar ging es dann mal hoch, aber das war gleichmäßig hoch, ohne jetzt irgendwie einen giftigen Anstieg. Du hattest eigentlich nicht so viele richtig enge Kurven oder S-Kurven oder so mit drin. Und deswegen
Wobei
war Aaron
eine,
auf jeden Fall.
Sorry, es gab ja eine Kurve, die war ziemlich matschig und eng. Also die war auch gegen Ende bei euch Männern ja richtig fies. Da habe ich auch den Franzosen, also die Vorderen wurden ja des Öfteren eingeblendet als ihr hinten. habe ich auch gesehen, wie die Franzosen sich richtig festgehalten haben. Oder nein, auch andere Läufer. Aber bei dem Schrupp oder wie man ihn auch immer ausspricht, ist es mir auf jeden Fall aufgefallen, dass die sich an der Barrikade richtig festkrallen mussten, um nicht wegzurutschen.
Ja, ich meine, die Kurven waren halt schon sautief und es war auch wirklich so ein festsaugender Matsch. In Perl war es eher so ein feuchter, nasser Matsch, den du ganz gut so zur Seite treten konntest, aber der in Brüssel war echt saugend. Aber trotzdem, ich meine, du warst jetzt nicht in Perl, da waren halt schon so ein paar wirklich Links-Rechts-Kombinationen und so drin. Oder die eine Kurve ging so aus dem Downhill links weg, so links wow. wegkippend, rechts in den steilen Anstieg rein. Und sowas hattest du auf jeden Fall jetzt nicht in Brüssel. Also klar gab es da auch ein paar engere Kurven, aber das war eigentlich echt alles okay zu laufen und war halt so, wie Cross halt auch sein kann. Also war halt ein harter, guter Cross. Also ich glaube, man kann da über die Strecke jetzt nicht meckern oder so. Die liegt halt einigen mehr, anderen halt weniger. Wirklich Respekt an Aaron. Der hat dann ein sehr, sehr gutes Rennen gemacht als 14. Hätte ich ihn fast mit dem Match auch so gar nicht zugetraut, aber nachdem er letztes Jahr, glaube ich, irgendwie 16. oder so war, bei der Cross-EM da jetzt 14. zu werden, richtig stark. Nick hat, glaube ich, auch für seine Verhältnisse ein sehr, sehr gutes Rennen gemacht, war dann knapp vor mir als 36. Der hat es auch sehr klug gemacht. Das hat mich auch ein bisschen genervt. Ich wusste, dass er sich an mir orientiert. Also es war auch so ein bisschen abgesprochen, dass wir das da so ein bisschen zusammen machen. Aber als er dann vorbeigekommen ist, ich konnte da gar nicht mitgehen. Kurz im Endspurt ging es dann wieder, aber irgendwie in diesem Mittelteil war dann ein bisschen schwierig. Aber der hat ein gutes Rennen gemacht. Und ja, ich denke mal, ich habe ein okayes Rennen gemacht. War dann Platz 7 in der Mannschaft. Ist dann der Punkt, wo ich halt sage, für mich war es wahrscheinlich persönlich sogar okay. Also das ist für mich schon ein Fortschritt gewesen, diese Cross-Saison zu anderen Cross-Saisons. Also das kann man gar nicht abstreiten. Für das deutsche Team hättest du natürlich gerne einen dritten und wahrscheinlich auch einen zweiten noch einen Tick weiter vorne. Aber ja, es war
halt
sehr,
wieder,
also wirklich.
War wieder schade, dass Markus nicht fit an der Startlinie stehen konnte, beziehungsweise halt gar nicht stehen, an der Startlinie stehen konnte.
Es war so bitter.
Es war sehr bitter. Ich glaube, jeder hatte sich so darauf gefreut, wie Markus gerade auf der Strecke, wahrscheinlich wäre ihm die Strecke auch gelegen, abgeschnitten hätte. Und ja, wir wollen schon mal noch einen Mann in der Top 10 sehen. Vielleicht klappt das ja nächstes Jahr. Ich bin gespannt. Bei Aaron sah es jetzt drin so fast aus. So aus, als ob es was werden könnte, aber ich glaube, er hat dann im Ziel, im Endspurt ein bisschen was verloren.
Ja, ich glaube, er war zwischendurch mal auf 12 oder so und ist dann halt, oder auf 11 oder so und ist dann halt noch auf 14 zurück. Ich meine, letztes Jahr für Limon Abraham war er, ich glaube, 5. oder so. Also es geht schon und ich bin auch wirklich überzeugt davon, dass die Männermannschaft gute Chancen hat, in den nächsten Jahren da mal eine Medaille zu holen. Wahrscheinlich dürfen dann halt nicht Nick Jäger und ich 2 und 3 sein in der Mannschaft oder wir müssen halt noch besser werden. Aber wenn du da mit einer Mannschaft antrittst, Görger, Philemon Abraham, Samu Fitwi, Aaron und dann noch einer von uns dann hast du, glaube ich, eine sehr, sehr starke Mannschaft, die da auch definitiv was ausrichten hätte können und hätte wenn und aber. Markus läuft da, glaube ich, auf jeden Fall in die Top 10. Und wenn du irgendwann mal eine Chance auf eine Cross-Medaille hast, dann wäre die, glaube ich, da gewesen jetzt in Brüssel. Deswegen, ja, ist immer noch bitter. Ist immer noch bitter. Aber ja, so war es für mich auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Erlebnis. Also man muss sagen, die Stimmung war schon auch echt, echt grandios. War ein bisschen schade, dass die Zuschauer natürlich nur außen stehen konnten, also nicht im Infield. So, sonst hättest du es wirklich von beiden Seiten halt gehabt. Aber die haben schon krass Stimmung gemacht. Also das war schon extrem cool, das mal so mitzuerleben und da mal laufen zu dürfen.
Das so hat es auch. Fall. So hat es auch auf jeden Fall im Livestream gewirkt. Was wir uns gefragt hatten, war, ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist oder ob du es gesehen hast, bevor du dein Rennen hattest und vielleicht bei den Staffeln vielleicht noch zuschauen konntest oder so. Aber die hatten teilweise, hatten die Zuschauer wie so Bögen, die sie irgendwie so reinhängen konnten, so Stäbe, die dann sich über die Strecke so hinweggebogen haben. Was war das? Ist dir das aufgefallen?
Mit so Fahnen oder was? Also nee,
ja, ist so eine Art Fahnenstange, keine Ahnung.
Nee, also ist mir persönlich...
Wir haben uns mal gefragt, was das ist.
Ja, ist mir persönlich nicht aufgefallen.
Wir haben schon gedacht, ich meine, vielleicht hängen sie dir da belgische Waffeln dran, um euch zu motivieren.
Für Jimmy Garcia, wenn er gelaufen wäre.
Für Kinder. Stimmt, ja. Der hätte einen Crepe gebraucht.
Ja, nee, ich meine, du kriegst, also weißt du ja, ein bisschen selber, du kriegst da jetzt nicht so super viel mit. Wir waren das letzte Rennen, das heißt, wir fahren als Letzte da irgendwie rein zum Gelände und dann setzt du halt ein Teamzelt, bereitest dich vor und dann läufst du halt irgendwas, war jetzt auch drinnen in dem Teamzelt, war auch irgendwie absolut kein Netz, dass du jetzt irgendwie den Livestream großartig da irgendwie noch anmachen konntest. Der lief zwar auf einem Fernseher, aber halt nicht in unserer Teambox, sondern irgendwo, wo du jetzt die ganze Zeit hättest stehen müssen, so, das war dann halt auch nicht irgendwie gut. Ich habe auch zum Beispiel gar nicht mitbekommen gehabt, dass da die Holländer bei den U20 Boys bei Niels Laros da groß ihre orangene Pyro gezündet haben. Das habe ich auch erst im Nachhinein dann gesehen.
Was ich jetzt noch zu dem Rennen sagen wollte, also erstmal gewonnen hat Yannick Schrupp, der Franzose, der, ich glaube, eine Bronzemedaille bei der EM 2022 in München gewonnen hat. Und auch wenn Henrik Ingebrigtsen nicht in die vorderen Medaillen reingelaufen ist, aber und Jakob nicht da war, hat es Magnus Myhre geschafft, die Silbermedaille zu gewinnen vor Robin Hendricks, dem Belgier. Ich glaube, den Kollegen, den kennst du auch sehr gut, bist schon einige Rennen gegen ihn gerannt. Und was mich überrascht hat, war, also mich hat sowieso schon überrascht, dass bei den britischen Trials ein Triathlet, Hugo Milner, der jetzt erst seinen ersten Weltcupsieg im Triathlon für sich einfahren konnte, Vierter geworden ist. Der sah zwischendurch sehr gut aus und hatte auch die Führung übernommen. Hat man aber dann doch gemerkt, dass ihm gegen Ende so ein bisschen die Rennhärte oder vielleicht so eine Art Leichtigkeit vielleicht auch gefehlt hat. Aber fand ich ganz cool, dass da nochmal so eine neue Durchmischung durch ihn gab und wie weit er vorne landen konnte, fand ich schon richtig krass. Und er meinte auch im Interview danach so, dass er eigentlich mit so einer richtigen Kaltschnäuzigkeit da reingegangen ist. Ihm war eigentlich alles egal, weil das halt nicht seine Sportart ist. Und ich glaube, das hat man auf jeden Fall auch im Rennen gesehen.
Ja, ich glaube, jetzt bräuchten wir Felix gerade hier. Erstmal nicht gut, dass ein Triathlet bei uns Förder wird. aber
ich fand's cool.
Ich glaube, die Tatsache, dass Jakob nicht da war, dass ein Mokatir auch nicht da war und dass ein Jimmy auch nicht da war, hat tatsächlich zu einem richtig spannenden Rennen geführt, wo echt nicht klar war, was passiert. Ich meine, Kripper und Kemeli waren auch so ein bisschen dann die Geschlagenen, die man ja vorher noch mit auf dem Zettel hatte. Deswegen war es, glaube ich, sehr cool. Für die Belgier war es natürlich cool, dann eine Einzelmedaille und Mannschaftsgold zu gewinnen. Vor den Franzosen. Das hat man natürlich schon auch im Rennen den ich sag mal Stadionsprecher so ein bisschen gehört, so oh, die Belgier liegen jetzt gerade gut im Kurs, und dann hast du immer gehört, wie so richtig Jubel aufgebrannt ist. Aber ja, es ist auch trotzdem so, dass du, es ist wild, weil so auch wenn ich auf meinen Platz gucke, du hast da Leute vor dir, wo du dir denkst, so wie zum Teufel waren die jetzt schneller als ich, und du hast aber Leute hinter dir, wo du dir denkst, so wie zum Teufel waren die langsamer als ich. Also zum Beispiel der Franzose, der letztens auf der Straße eine 27,40 gelaufen ist, ist komplett eingegangen nach hinten und war hinter mir. Da merkst du halt dann schon wieder so super aussagekräftig. Ja, ist es dann vielleicht doch nicht, weil es echt immer irgendwie ein bisschen unterschiedlich ist. Aber ja, die Geschichte von Hugo Milner fand ich schon auch krass, dass die Briten dann einfach irgendwen da doch wieder haben, der dann auf einmal auf 4 läuft. Ist schon wild. Aber ja. Ich glaube, ohne da parteiisch sein zu wollen, dass das Männerrennen wesentlich spannender war als das Frauenrennen.
Ja, ich glaube, alle Frauenrennen, oder? Also bei der U20 haben wir Fitzgerald, die Britin, die nach vorne stürmt, ihr einsames Rennen macht, so wie Megan Keith bei der U23. Und dann haben wir Caroline Korovdal bei den Frauen. Also die ersten Plätze gingen da immer ja, mit großem Abstand weg.
Ja, also es ist schon dann irgendwie...
Wäre mal gespannt, also für mich wäre spannend gewesen, wie Megan Keith ausgesehen hätte im Frauenrennen, weil die ja auch schon bei den britischen Trials gegen die Frauen ja gewonnen hat. Und ich fand es ein bisschen schade, ich habe ja die britischen Trials in Amerika so ein bisschen mitverfolgt, und es hieß eigentlich, dass Laura starten würde bei den Trials, aber die hat sich dann doch die Strecke angeschaut und gesagt, nee, das ist nichts für mich, und hat dann zurückgezogen. Ich hätte es sehr spannend gefunden, zu sehen, wie sie gegen Megan Keith auch abschneidet. Aber ja, das...
Ja, generell wäre es halt schön, mal irgendwen zu haben, der Korovdal da noch ein bisschen mehr herausfordern. Ja. Könnte ich meinen... Ihr habt es ja letztes Jahr mit der Mannschaft so ein bisschen gemacht.
Ja, gut, und Coco hat es ja auch fast Coco geschafft. Hat's gemacht.
Ja, und fast geschafft, aber das ist halt, das ist halt bei den Frauenrennen echt irgendwie immer so eine leicht andere Dynamik. Ich meine, wir hatten es dann auch beim Aufwärmen vor der Startlinie gesehen, weil das Frauenrennen noch lief. Das war ja so zersplittert auch komplett. Also da war ja wirklich gar nichts mehr mit irgendwelchen Gruppen oder sonst was. Das war schon interessant, und weiß ich nicht, ob es immer so super geil ist, da, wenn da eine Person halt komplett vorne wegläuft. Wäre bei uns vielleicht auch so gewesen, wenn jetzt Jakob am Start gewesen wäre, keine Ahnung. Wobei ich nicht glaube, dass Jakob bei dem Kurs so wegmarschiert wäre, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, weiß man immer nicht. Aber wie waren denn unsere deutschen Mädels?
Gute Frage. Ich habe, glaube ich, die Platzierung jetzt gar nicht alle hier vor mir. Aber wie viel wurde Elena? 14. sowas? Ich hab's mir jetzt gar nicht mehr rausgeschrieben, muss ich sagen. Auf jeden Fall wurde Elena von den deutschen Frauen, war sie die schnellste auf jeden Fall, und hat sich da auch gut geschlagen. Ich glaube, ich habe auch mit ihr kurz geschrieben, und sie meinte zu mir, es war mehr zwischendrin mehr so wie so eine Wanderung, weil der Matsch so tief war. Fand ich ganz witzig. Also für sie war auch die Strecke so ein bisschen. Lisa Tertsch ist, glaube ich, auf Platz 21 gelaufen. Ich glaube, ihr Ziel war, in die Top 20 zu laufen, also fast geschafft. Hat sich da auch, glaube ich, als Triathletin sehr, sehr gut geschlagen. Und ich glaube, knapp dahinter war Eva, die dann ja etwas mehr zu kämpfen hatte als Perl. Und damit gab es insgesamt im Team die Platzierung 6. Genau. Aber hast du die Platzierungen gerade vor dir? Ich habe es leider nicht.
Ja, ich mache sie jetzt auch, aber das klingt schon ziemlich vernünftig, was du gesagt hast. Ich glaube, Eva war 24. am Ende oder so, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Aber man muss natürlich auch sagen, für die Mädels, ich glaube, gerade für Lisa und für Eva war es natürlich schon eine Herausforderung, da die 9000 Meter zu laufen. Das ist auch
neu. Ja, das darf man nicht vergessen, das stimmt. Ja,
das ist halt auch neu gewesen. so. Meistens war es eigentlich immer so, dass bei den Frauen doch weniger gelaufen worden ist bei den Männern. Ich meine auch in Perl 6,7 Kilometer, jetzt 9. Und man muss halt auch bedenken, die 9 Kilometer für die Frauen sind halt 6-7 Minuten länger als die 9 Kilometer für die Männer.
Ja, also bei...
Das heißt...
Ja, also es waren 3 Minuten länger, die sie gelaufen sind tatsächlich. Also jetzt Caroline Krofter kam irgendwie in 33 Minuten ans Ziel und Männersiegerzeit ja, war irgendwie so bei 30 Minuten.
Echt? Ja gut, stark von ja. Krofter halt dann.
ja, auf jeden Fall.
Ja, aber ist halt dann trotzdem von der Zeit her natürlich fast ein Kilometer mehr, wenn du 3 Minuten nimmst. Und ich glaube gerade
für ja, ich bin auch der Meinung,
Eva und
also ich glaube 8 Kilometer würden reichen für die Frauen.
Ja, gerade dann für Eva und Lisa als auch noch jüngere Athletin war das erstmal ja, auch eine Herausforderung. Elena war 15., Lisa hat zu Recht gesagt 21. und Eva 24. Dann.
Und, Dankeschön.
Ja, genau. Deswegen, ja, ein 7. Platz. Ich denke mal, auch da haben wir es ja schon mehrfach geäußert.
Also ich dachte Platz 6.
Ja, sorry, ist richtig.
Oder? Ja.
Habe ich gerade 7 gesagt.
Ja. Ja, das habt ihr gemacht. Ihr habt Platz 7 gemacht in der Mannschaft.
Ja, wir waren Platz 7. Im Medal Standing sind wir auch Platz 7 als okay. Gesamtdeutschland. Ja, ich glaube, man merkt halt, wenn man es auf die Männer und Frauen, auf die Aktiven rangeht, andere Nationen haben halt einfach einen wesentlich anderen Bezug zum Crosslaufen. Also ich meine, es gibt jetzt verschiedenste Gründe, warum wir dieses Jahr sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen wahrscheinlich nicht die absolute Top-Mannschaft geschickt haben. So. Aber nee, wir haben ja auch keine richtige Crosslauf-Serie hier oder so. Also ich meine, wenn du irgendwie Jugendlicher bist, dann läufst du vielleicht deine Landesmeisterschaft Cross und dann läufst du vielleicht noch irgendwie Pforzheim und Deutsche oder so. Aber das ist halt schon in Belgien oder in so anderen Ländern durchaus was anderes, die ganze Crosslauf-Szene oder auch mit Schulcrossläufen und sowas. Da hoffe ich, dass wir da auch irgendwie hinkommen. Die U23 Männer aus ja. deutscher Sicht haben aus meiner Sicht für eine kleine Überraschung gesorgt, also sind mit der Mannschaft Sechste geworden am Ende. Was jetzt natürlich auch nicht das übertriebene Top-Resultat ist, aber ich finde, die haben sich wesentlich besser präsentiert, als man es vorher gedacht hätte. Felix Friedrich ist 16. Geworden, war auch lange noch auf Rang 11, hat dann am Ende auch nochmal ein, zwei Plätze leider verloren, aber das fand ich sehr stark und auch Roman Freitag als 24. Dann Benny Dern 35. Theo Schucht 42. Fand ich nicht verkehrt, wie die sich verkauft haben. Ich glaube, das war so, bei der U23 wird immer oft gesagt, so sollen wir da überhaupt eine Mannschaft schicken oder nicht. Aber die haben sich gut verkauft, fand ich.
Ja, fand ich auch.
Und deswegen Kudos an die Jungs. Hatte ich so vorher
nicht zwingend gerechnet. Vorne natürlich auch wieder ein spannendes Rennen zwischen dem Briten und dem Franzosen. Will Barnicoat und Valentin Presque oder wie auch immer man die Jungs ausspricht, war auf jeden Fall, die Männerrennen waren eigentlich immer spannend, muss man sagen.
Ja, bei den U23 Frauen, hast du ja schon angesprochen, Megan Keith mit einer Rekorddifferenz gewonnen, 1 Minute 25 vor Platz 2 und 3, 2 Finnen, was mich auch so ein bisschen überrascht hatte, dass Finnland da Platz 2 und 3
Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen,
aber
kannte die Zweitplatzierte sogar, mit der war ich im Januar diesen Jahres, Ende Januar in Frankreich, da bin ich die 3000 gelaufen, da war die auch in dem Feld und da war ich schon überrascht, dass ja, da finnische Präsenz dabei war. Und die haben anscheinend, ja, die leisten gerade gute Arbeit. Also ich bin mal gespannt, was von finnischer Seite bald kommt.
Ja, definitiv. Aber aus deutscher Sicht haben wir da eine unserer beiden Mannschaftsmedaillen geholt, nämlich Silber durch die U23-Mädels, die ein sehr kluges Rennen gemacht haben. Ich hatte da die erste Runde irgendwie gesehen, wo die echt weit hinten waren, alle zusammen, und haben sich aber dann top nach vorne gearbeitet. Lisa Merkel als 14., Anneke Fortmeier 16., Mia Jurenka als 20. Jessica Keller musste ein bisschen voll dicht. Jessica Keller musste ein bisschen Lehrgeld dann noch zahlen bei ihrem ersten internationalen Einsatz als 57. Aber voll dicht, gut als Pack gelaufen.
Ich glaube, dann, das war auch der Grund, warum sie dann letztendlich die Silbermedaille bekommen haben und nicht die Bronzemedaille, weil sie punktgleich waren mit, ich weiß nicht wem, ich glaube mit der Belgierin, aber sie waren mit der Bronzemedaille
Spanien.
Nee, auch. Spanien, ja, okay. Und dadurch, dass sie so enge Platzierungen hatten und die Drittplatzierte einen besseren Platz hatte, haben sie den zweiten Platz bekommen.
Genau, deswegen auf jeden Fall sehr schöner Erfolg. Auch schön zu sehen, dass irgendwie Leute, die in der U20 schon im Crosslauf was gewonnen haben für Deutschland, also gerade so eine Anneke Fortmeier, dass da jetzt auch in der U23 gute Rennen kommen. Und ich denke mal, in der U23 dann eine Medaille zu holen, das ist auch nicht so selbstverständlich. Definitiv Kudos da an die Mädels, haben sie sehr gut gemacht und sich die Medaille auch redlich verdient.
Auf jeden Fall. Und dann haben wir noch die U20-Frauen. Mache ich mal gleich weiter. Das war auch ein spannendes Rennen um Platz 2 und 3, in die sich auch Kira Weiß eingemischt hat in diese Kämpfe und kurzzeitig auch sogar auf Platz 2 sogar, glaube ich mal, lag, aber dann doch gegen Ende einfach ein bisschen Tribut zollen musste und dann trotzdem mit einem sehr guten Platz 4 ins Ziel kam. Ich glaube, sie hat sich vorgenommen, unter die Top 6 zu kommen, hat damit ihr Ziel auf jeden Fall erreicht und hat ein wirklich sehr starkes und beeindruckendes Rennen gezeigt. Ich glaube, sie war vorher auch so ein bisschen angenockt und krank. Und das hat auch das Team zum Silbermedaillenplatz geführt. Also herzlichen Glückwunsch auch noch dazu. Gewonnen, wie wir schon gesagt haben, das einsame Rennen von der Britin Fitzgerald war auch wieder sehr beeindruckend. Und Platz 2 ging dann an die Dänin Sofia Thorgersen, die sich lange Zeit mit der französischen Cor, wie auch immer, um den Platz gekämpft hat. Aus deutscher Sicht haben wir noch eine weitere Top-10-Platzierung für Franziska Drexler, was mich auch sehr gefreut hat. Top 10 in diesem Rennen ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und dann haben wir noch den dritten Platz, der für die Mannschaft dann die Silbermedaille ausgemacht hat für Emily Junginger, die insgesamt auf Platz 21 dann kam. Und sie ist ja auch noch eine U18-Athletin, glaube ich. Also auch hier finde ich echt ein beachtliches Ergebnis.
Ja, man muss generell sagen, dass die U20-Mädels das schon echt gut gemacht haben. Also die waren ja die Ersten, die dann auf die Strecke geschickt worden sind. Die waren schon auch sehr nervös, was die Strecke angeht. Franzi Drexler hat sich auch extrem gut nach vorne gekämpft. Bei 2.8 war sie noch 16. und dann am Ende 9. geworden. Kira hat es probiert, um die Medaille zu kämpfen, hat dann halt leider nicht ganz geklappt gegen die Französin, aber trotzdem sehr mutiges, gutes Rennen. Und auch Emily Junginger, die war danach fast so ein Tick geknickt, weil sie ja mal kurzzeitig noch auf 9 war, dann auf 13, 15 und am Ende 21. Aber für eine U18-Athletin noch mega gutes Rennen, und die hat jetzt noch 2 Jahre in der Altersklasse. Das heißt, die wird da auf jeden Fall ein Bestandteil von auch weiteren hoffentlich guten U20-Cross-Mannschaften sein. Auch Carolina Schäfer und Caroline Hinrichs, 33. und 38. Mit einem soliden Ergebnis. Gegen England war da halt nichts zu machen. Für die Goldmedaille ist halt schwierig, wenn die eine gewinnt und die andere Achte wird. Die Silbermedaille auch redlich verdient. Und zeigt halt wieder auch so ein bisschen, dass wir gerade bei den Frauen und gerade im Nachwuchs schon konkurrenzfähig sind.
Ja, auf jeden Fall. Das war ein gutes Rennen. Und dann haben wir noch die U20. Und da muss ich auch sagen, ja genau, U20 Männer. Und da muss ich auch sagen, war wieder das Rennen natürlich sehr spannend. Ich glaube, der große Favorit war Nils Larus in dem Rennen. Und ich glaube, also so wie es zumindest im Livestream auch angedeutet wurde von den Kommentatoren, ist er schon mit einem sehr großen Selbstbewusstsein in das Rennen gegangen und hat auch, ja, angekündigt, dass er das Rennen auf jeden Fall gewinnen wird. Aber dann wurde das leider nichts. Da wurde am Schluss dann doch, also er hat die Führung übernommen. Er wollte eigentlich, glaube ich, sich deutlich absetzen und hat dann in der letzten Runde die Initiative ergriffen, wurde dann aber doch von Alex Christensen von welcher Nationalität ist er? Ich glaube, es ist ein Däne.
Also,
bin mir nicht sicher.
Erstmal heißt er Axel, nicht Alex. Aber Axel Wang Christensen ist ein Däne, der zwei Jahren auch schon richtig gut war, der auch irgendwelche nordischen Rekorde schon über, was weiß ich, 15, keine Ahnung was, abgeliefert hat und jetzt lange irgendwie verletzt war und jetzt halt wieder da ist. Der ihn dann einfach, weggemacht hat am Ende, den Nils Larus. Larus lag auch wohl 20 Minuten erstmal komplett tot irgendwie im Nachzielbereich. Also der hat sich wirklich komplett aus dem Leben geschossen. Aber ja, war schön da so ein bisschen die kleine Überraschung zu sehen und mitzukriegen. Ich meine, dass Larus nach seiner Saison da mit viel Selbstbewusstsein reingeht, ist glaube ich auch klar. Aber ich fand's ganz schön, dass es da eine kleine Überraschung gab.
Auf jeden Fall.
Bei den Deutschen war eigentlich nur einer so richtig konkurrenzfähig, wenn man ehrlich ist. Das war Lukas Erle als 17. Fand ich eine sehr gute Leistung, muss auch sagen. Bis auf Platz 10 vor waren es auch nur 6 Sekunden. Der hat da auch noch mal ein bisschen was im Endspurt verloren, aber war da auf jeden Fall mittendrin. Die anderen mussten tatsächlich ein bisschen Lehrgeld bezahlen. Ich glaube, für die, ich habe es ein bisschen mitbekommen, war es auch einfach eine sehr, sehr gute Erfahrung. Ein bisschen gefühlt war es so ein Rennen Jungs gegen Männer schon fast. Also wenn man überlegt, wie professionell so ein Nils Larus das Ganze schon angeht da vorne und auch teilweise die anderen Jungs, dann sind wir da einfach ein bisschen hinterher. Tristan Kaufold 51., Tobi Tent 56., Aaron Schubert 59. und Jonas Wäschle 68. Ja, ist natürlich jetzt nicht irgendwie super überragend oder so, aber da waren tatsächlich auch viele Mittelschreckler dabei von den Jungs. Und ich glaube halt einfach, da sind wir in Deutschland halt gerade noch nicht so, ob gut oder schlecht, sei jetzt mal dahingestellt, dass wir irgendwie diese super professionellen, schon fast fertig ausgebildeten U20-Athleten haben, wie das durchaus dann in anderen Nationen ist. Deswegen, die Jungs haben gekämpft, haben sich auch am Anfang vorne gezeigt, das fand ich auch mal gut, dass die da jetzt nicht mit zu viel Respekt reingegangen sind. Die werden auf jeden Fall sicherlich da viel, viel mitnehmen und stärker wieder zurückkommen.
Ja, das war die Cross-EM 2023, würde ich sagen. Nächstes Jahr ist die Cross-EM anscheinend in der Türkei.
Vielleicht noch ganz kurz die Mixed Relay, wenn da keine deutsche Beteiligung bei war. Frankreich vor den Niederlanden, vor Großbritannien. Es wäre halt schon geiler, glaube ich, wenn halt festgelegt ist, wann Mann oder Frau läuft. Ich habe es mir jetzt im Nachhinein nochmal angeguckt. Du konntest dieses Jahr halt aussuchen, in welcher Reihenfolge du dich halt aufstellst. So, die Briten haben sich da ein bisschen verzockt, indem die halt mit Melanga eine Frau an 4 gesetzt haben, im Gegensatz zu eigentlich allen anderen Nationen. Aber so war es halt ein bisschen gefühlt, laufen da alle alleine vor sich hin und es sind nicht direkt so diese Positionskämpfe, so Mann an Mann, Frau an Frau. Ja, das fände ich, glaube ich, schon geiler, wenn es da festgelegte Positionen gibt, weil halt eben Melanga dann am Ende auf der Schlussrunde noch von den anderen Jungs halt gut überholt worden ist, von Millet und Bram Anderriesen. Bisschen überrascht war ich, dass Italien da nicht besser war. Aber Gaia Sabatini ist auch kein gutes Rennen gelaufen, muss man sagen. Und dann ist Italien halt nur auch deutlich.
Hatten die letztes Jahr gewonnen, die Italiener? Oder? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher.
Ja,
auf jeden Fall haben
schon.
Sie eine Medaille geholt letztes Jahr.
Sabatini ein richtig gutes Rennen. Ja, ich glaube, die haben gewonnen. Also ich glaube, Sabatini hat letztes Jahr da das Ding rausgeholt am Ende für die. Deswegen vielleicht leichte Überraschung, dass Italien da dieses Jahr nichts holen konnte. Und wie gesagt, nochmal Appell an alle Athleten, alle Athletinnen und auch an den DLV. Lass uns gucken, dass wir nächstes Jahr eine Mixed Relay schicken. Das heißt, wir müssen in Darmstadt zur Ausscheidung auftauchen. Und der DLV muss auch gewillt sein, eine Mannschaft zu schicken. Und dann können wir da auch ein bisschen Spaß haben mit der Mixed Relay nächstes Jahr.
Ja, auf jeden Fall. Sorry, du warst bei mir jetzt gerade eine halbe Minute weg. Die Verbindung ist ein bisschen schlecht. Aber ich habe nur mitbekommen, okay, nächstes Jahr schicken wir auch eine Staffel und haben da auch wieder Spaß. Bin ich dafür.
Ja, ich fände
es sogar
aus,
cool, wenn wir eine Staffel schicken würden für die Cross-Weltmeisterschaft.
Das wäre auch nice. Dann müssen wir uns mal richtig drum bemühen. Ich hoffe ja, dass es vielleicht einen Weg gibt, Görger zur Cross-Weltmeisterschaft zu bringen. Das fände ich extrem cool, wenn er die Chance bekommen würde. Ist wahrscheinlich wieder nicht möglich irgendwie beim DLV, aber ja, schauen wir mal, was passiert. Und ja, das war die Cross-Europameisterschaft. Und weißt du, jetzt bin ich mal gespannt, ob du drauf kommst, was ich eigentlich noch mit das krasseste Rennen am Wochenende fand.
Okay, mach nochmal alles neu. Die Verbindung ist so schlecht, ich habe gar nichts verstanden.
Was ist da los bei dir? Also.
Das liegt bei dir.
Es liegt safe nicht bei mir. Bei mir einwandfrei immer. Frage, welches Rennen war eigentlich das krasseste am Wochenende außerhalb der Cross-Europameisterschaft?
Ich hoffe, es ist jetzt einfach die Honolulu Mile.
Nein.
Scheiße. Das krasseste Rennen. Was war denn noch am Wochenende? Ich habe überhaupt keinen Plan. Ich weiß es. Vielleicht meinst du drei Japaner, den ehemaligen 10.000 Meter Rekord gebrochen haben. Ja. Du nickst. Okay, ich hab's rausgefunden.
Ja, bei den japanischen Meisterschaften in Tokio sind insgesamt bei den Männern wieder 12 unter 28 Minuten gelaufen. Davon der Sieger 27.09, der zweite 27.12, beziehungsweise das war der Kenianer, der gepaced hat, aber auch der zweite Japaner war auch 27.12, der dritte Japaner 27.13, der vierte 27.22. Also das sind schon absolut wilde Zeiten, die Japaner da gelaufen sind. Auch wieder krassester Pace, also ist ja geil, dass da halt ein kenianischer Pacemaker erlaubt ist. Ist natürlich dann perfekt. Die hatten Wavelight, die hatten einen kenianischen Pacemaker, der auch in 27.12 das Ding bis zum Ende durchläuft. Das würde ich mir für Nils und für die Jungs und Mädels auch mal hier wünschen. Bei den deutschen 10.000 Meter Meisterschaften. Aber also was die da gerade abspulen über 10.000, ist wirklich krank. Und bei den Frauen ja nicht anders. Also bei den Frauen sind 4 unter 31 Minuten geblieben. 30,55 die Siegerin. Also da geht es schon gut ab in Japan.
Ja, auf jeden Fall. Also mit so einer Dichte, da war ich auch sehr überrascht, dass die solche Rennen hinlegen. Wahnsinn. Ja. Okay, du hast recht, das war schon mit das qualitativ hochwertigste Rennen. Aber kommen wir zurück zur Honolulu mal, denn die war mir natürlich ein großer Begriff, denn ich wusste, dass da viele mit denen ich auch in Amerika trainiert habe, dort an den Start gehen. Und die Meile, das ist ja deine Spezialität, Max. Was hältst du von dem Konzept der dortigen Meile, dass Frauen und Männer zusammengewertet werden? Die Frauen bekommen 30-sekündigen Abstand, das heißt, sie dürfen 30 Sekunden zuvor starten. Und dann wird das Preisgeld aber nach den Platzierungen des Einlaufes ausgemacht. Was sagst du dazu? Also dieses Mal hat es natürlich wieder nicht gereicht, dass eine Frau gewonnen hat. Ich glaube, die schnellste Frau, Nikki Hills, kam auf Platz 4 im Gesamtfeld rein. Gewonnen hat Jared Nagus 3,56. Es hat nicht ganz gereicht für den neuen Weltrekord. Zweiter Vincent Kietay von Under Armour kam auch in 3,56 ins Ziel. Ganz knappes Finish. Und Platz 3 ging an den Weltrekordhalter Hobbs Kessler in 3,57. Ja, was sagst du zu dem Konzept?
Ja, ich finde es schon eine spannende Idee. Ich glaube, du musst halt ein bisschen mit rumexperimentieren, dass es halt wirklich fair ist, dass die Frauen halt auch einen Shot haben. Ich finde, fast so preisgeldmäßig müsstest du einfach das Preisgeld dann trotzdem nach Männer- und Frauenwertung irgendwie ausgeben, weil so ist es halt schon hart, so wenn irgendwie dieser Abstand halt nicht ganz passt, den du an Vorsprung kriegst. Dann ist es halt einfach auch schwierig, vor allem, weil du als Frau ja natürlich dann auch einfach quasi von vorne wegstiefeln musst. Ohne Pacemaker, ohne nix. Ich find's cool, ich würde es jetzt bei der Pö-Meile nicht machen. Da finde ich es schon cool, einfach zwei getrennte Rennen zu haben und die unterschiedlichen Spotlights auf einmal die Frauen und dann einmal die Männer zu haben. Aber an sich ist es bestimmt ein aufregendes Event. Ich bin natürlich ganz happy, dass der Weltrekord nicht geknackt worden ist.
Den willst du für dich?
Den will ich für mich. den will ich für die Kö-Meile. Auch wenn die Kö-Meilen-Strecke, ja, muss man mal gucken, ob man den Weltrekord angreifen kann. Ich glaube aber, wenn der bei 3,56 ist, beziehungsweise so ist, wie er bei den Frauen gerade ist, dann gibt es schon die Möglichkeit, den anzugreifen, auch auf der Königsallee. Das wäre auf jeden Fall geil. Hätte ich richtig Bock drauf. Dass wir da irgendwie als New Balance Kümmerl den Weltrekord angreifen. Wenn er jetzt gerade da irgendwie 3 Sekunden gesenkt worden wäre, dann wäre es wahrscheinlich schwierig geworden. Aber ist auf jeden Fall, glaube ich, immer ein cooles Rennen. Ganz cooler Break für die ganzen Leute, dann nochmal da nach Hawaii zu kommen im Dezember. Ist vielleicht was wir nächstes Jahr einfach mal machen müssen, Hannah.
Ich war schon, also ich muss sagen, letztendlich war ich dann schon ein bisschen so, Hanna, warum hast du es nicht gemacht? Also, wenn du schon mal da bist und ich meine, ich glaube, du fliegst irgendwie von L.A. dann nochmal 6 Stunden hin und das ist ja dann in Anführungszeichen fast gar kein Aufwand mehr. Und du hast halt nochmal so ein bisschen so einen kurzen Urlaub im Prinzip, den du in Hawaii, du kannst ja noch ein paar Tage dranhängen, machen kannst. Von daher, ja, ich stimme dir zu, ich würde es schon gerne mal machen. Was mich aber noch überrascht hat und was ich noch sagen wollte, von dem gerade auf der Frauenseite, ich hatte ja, für mich war Ellie Puria oder Ellie Saint-Pierre jetzt irgendwie schon so diejenige, die das Rennen in der Hand haben wird. Sie kam dann aber als 6. ins Ziel. Zeigt ja auch nur, dass sie menschlich ist. Aber warum ich das so gedacht hat, war natürlich, dass in Flagstaff schon verlautet wurde, welche Programme sie schon wieder gemacht hat und dass Ellie nach ihrer Schwangerschaft schon wieder dermaßen in Form ist. Ich meine, man hat es ja schon bei der Fifth Avenue Mile gesehen. Ich glaube, sie wurde 2. oder 3. bei der Fifth Avenue Mile. Gerade mal ein halbes Jahr nach ihrer Schwangerschaft. Also ich glaube, das Kind kam im März oder so auf die Welt. Und das Programm war irgendwie, dass sie schon wieder 2x 3000 Meter gelaufen war in 2x 8,50 oder so. Also die Frau ist einfach gnadenlos. Ich habe echt großen Respekt vor ihr. Ich bin gespannt, was sie für eine Hallensaison hinlegen wird.
Ja, was sagst du
zu dem Programm? Wäre für dich auch easy, oder?
Ja, gar kein Thema. Ich meine, ich finde es eh krass. Ich finde es eh krass, was da in den USA gerade schon geballert wird und gemacht wird. So, das ist einfach ein ganz anderer Approach tatsächlich als das, was wir jetzt zum Beispiel irgendwie fahren, wo es jetzt langsam erst in die V2 Max-Dinger gibt, kommt. Aber ja.
Das stimmt. Achso, und noch eine kurze Nebeninfo. Auch Dathan Ritzenhain, also der Coach der On-Boulder-Gruppe, ist gelaufen. Was schätzt du, wie schnell er war? Weißt du es?
Ja, ich weiß es leider.
Ja, du weißt es, ja. Er ist eine 4,37 Meile gelaufen mit, ich glaube, er ist jetzt ja 40 ungefähr. Also der Mann kann, glaube ich, seine Mädels im Training noch pacen. Tut er ja eigentlich auch. Man hat ja das Video schon gesehen mit Alicia Monson aus dem letzten Jahr, als er im Innenraum eigentlich alles mitgelaufen ist, das ganze Programm. Finde ich schon cool, muss ich sagen.
Ja, wir müssen dann nächstes Jahr beide dahin und dann muss Isabel auch mitkommen und dann muss Isabel eine Meile laufen.
Ja, das wäre cool. Ja,
ja, das
ich bin dafür.
Wir uns, nächstes Jahr, dann ist Olympia auch vorbei, dann machen wir einfach mal Ende 2024, Anfang 2025 einfach mal so ein paar Bucketlist-Sachen.
Ja, auf jeden Fall.
Dann ist das da auf jeden Fall, der Plan. Ja, das waren soweit die Races am Wochenende. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas da auf dem Schirm hast. Ich habe nichts mehr auf dem Schirm, tatsächlich.
Nee, ich auch nicht mehr. Was ich ganz so nebenbei noch so ganz spannend fand oder finde ich es cool, dass es so ein bisschen aufgebauscht wird, so die Rivalität. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, dass Josh Kerr in einem Interview oder ich glaube sogar in einem Podcast gesagt hat, dass Jakob schlagbar ist und dass er also seine Schwäche wäre, dass er nur von Yes-Männern umgeben ist, genau, und seine eigenen Schwächen nicht bewusst sei und Josh das natürlich nutzen wird, um ihn nächstes Jahr wieder zu schlagen. Finde ich cool, dass da wieder so eine Rivalität aufgebaut wird und dass er da auch so ein bisschen, vielleicht auch mit so einer bisschen leicht arroganten Art diese Rivalität weiter kundtut und auch ausbauscht.
Ja, nee, ist auch cool irgendwie mitzubekommen. Der Podcast Sit and Kick von Josh Kerr könnt ihr auch mal reinhören. Die haben jetzt auch eine neue Folge noch mit den NAU Boys. Mit Nico Young und Drew Bosley.
Ach cool, die muss ich mir mal anhören.
Kleine Empfehlung dann noch an der Stelle. Und ansonsten, nach der sehr vollen letzten Folge war es jetzt dieses Mal nur ein Gespräch zwischen uns beiden. Ich hätte gerne mit Lisa Merkel noch ein Interview gemacht, aber das war halt dann gestern einfach nicht möglich, so wie es mir ging. Und kann nur sagen, nächste Woche haben wir dann nochmal was bisschen Besonderes für euch vorbereitet. Da freue ich mich auch schon drauf. Verrate aber nicht zu viel und würde jetzt in dem Sinne erstmal sagen, euch eine schöne Woche.
Ja, schöne Woche an euch. Schönen dritten Advent, der genau. Da kommt.
Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann.
Bis dann. Ciao. Tschüss.